Bevor wir uns in die Materie einsteigen, und die Zeit ist wirklich knapp, also das, was ich hier mit euch heute teile, habe ich schon in unterschiedlichen Unterrichtsstilen mehrere Stunden durchgearbeitet, und wir haben pro Session eigentlich immer nur 45 Minuten, also ich muss mich ein bisschen sputen, und wir werden mehr oder weniger einen groben Überblick über die Materie haben heute. Wir werden sie haben über die Materie, die ich habe. Wie ich zu diesem Thema gekommen, wieso bin ich hier heute vor euch, wieso stehe ich hier und habe etwas zu sagen in einem Umfeld, in einem Land, wo es eigentlich sehr wenige Leute gibt, die darüber gerne sprechen. Und wieso solltet ihr mir zuhören? Es hat ein bisschen mit meinem Hintergrund zu tun und auch mit Südafrika. Ich bin dort zum Glauben gekommen. Ich komme aber eigentlich ursprünglich aus einem Umfeld, das sehr musikalisch geworden ist. Mein Vater ist Profimusiker gewesen auf eine Art und Weise. Und ich war auf einem Internat hier in Deutschland für 8 Jahre, was Musik als Hauptfokus hatte und ganz besonders Chormusik. Also wir hatten von der 5. Klasse an bis zur 7. musste man jede Woche einmal Gesangsunterricht haben. Also jeder in dem Gymnasium hatte das. Und dann ab der 7. konnte man dann wählen, ob man das weitermacht oder nicht. Und da ich dann Musik als Hauptfach hatte, habe ich es dann weitergemacht und war dann auch mit diesem Chor, der sehr gut war, ein Schulchor zwar, aber war ein sehr, sehr guter Schulchor. Wir waren international unterwegs auf Wettbewerben. Das ist das Umfeld, in dem ich groß geworden bin und habe dort auch Klavier kennengelernt und alles Mögliche. Und für mich war in meinem Verständnis immer nur, ich werde was mit Musik machen. Ich werde entweder Musiklehrer oder ich wollte immer Chordirigent werden. Das war so mein großer Traum. Und wenn das nicht klappen würde, dann würde ich vielleicht Tontechnik für Aufnahmen von Chormusik machen. Also Chor war wirklich mein Leben. Ich habe in vielen größeren Chören auch gesungen. In Deutschland gibt's ein Kantorei in Maulbronn, die auch einen Tourneechor hat, die sehr, sehr gut sind eigentlich für einen Laienchor. Ich habe auch beim Weltjugendchor mitgemacht. Das war ein sehr, sehr großes Privileg. Ich weiß noch nicht, wie ich da hingekommen bin, aber irgendwie bin ich da hingekommen. Also Chormusik und klassische Musik ist so meine Herkunft, was ich kennengelernt habe. Aber auf der anderen Seite auch, dann, wenn man als Jugendlicher groß wird, hatten wir unsere eigene Bands. Also wie passt das zusammen? Ja, wie kommt man von Chormusik und klassischer Musik und einem sehr gut ausgebildeten Musikstudium zu allen möglichen, was mit Gitarren und Schlagzeugen und so zu tun hat? Das hatten wir dann auch gemacht. Und das ist so dieses Umfeld, in dem ich groß geworden bin, als Ungläubiger. In Südafrika, als ich da hingekommen bin, dann war Musik ein Großteil von meinem Leben, weil ich angefangen habe, Musik zu studieren, mit Gesang als Hauptfach. Das war eigentlich auch das, was ich in der Schule immer gemacht hatte. Und habe dann das aber liegen lassen, weil, naja, wer von euch studiert in Musik? Gibt es hier jemanden, der Musikstudium macht? Auf Lehramt oder? Ja? Viel Glück. Schon fertig, ja. Okay. Und hast du Arbeit? Ja, das war nämlich das, was mich dann am Ende dazu bewegt hat, das abzubrechen. Wenn man nicht wirklich extrem gut ist in einem Instrument, so dass man, dass wirklich Leute sagen, wow, den müsst ihr euch anhören, ist es wirklich schwer, in diesem Umfeld eine Familie zu ernähren. Das war mein Ziel damals, deswegen hatte ich das aufgegeben und habe dann was anderes studiert. Aber nebenher immer noch Kompositionskurse und solche Dinge noch mitgemacht. Ich wollte es nie aufgeben. Ich bin dann zum Glauben gekommen am Ende von meinem Studium, dem anderen Fach, was ich dann gemacht habe, Informationswissenschaften. Und natürlich, weil dieser ganze Hintergrund von mir sehr musikalisch ist, war ich auch schnell involviert in der Gemeinde mit Musik. Ich hatte dann das große Vorrecht, in eine Gemeinde zu kommen in Südafrika, wo der Pastor ein Musikliebhaber ist, obwohl er selber kein Musiker ist. Und er hat uns mit biblischer Theologie, uns junge Gläubige, die wir aus diesem ganzen Umfeld kommen, sehr gut belehrt und vorangeführt. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich, bevor ich zum Glauben gekommen bin, ein Jahr lang in einer charismatischen Gemeinde war. Und der Großteil, weshalb ich da hingegangen bin, war die Musik. Ja, das war super toll, das war wirklich ganz toll organisiert. Du bist da sonntags hingekommen, hast deinen emotionalen Fix bekommen und das hat sich alles super war das für dein Leben und dann Montag, Dienstag warst du genauso dran wie die Woche vorher wieder und hattest auf den Sonntag gewartet, dass der wieder kommt und du da deinen geistlichen Input irgendwie kriegst. Und in die Gemeinde, in die ich dann gekommen bin, mit diesem Pastor, der uns dann belehrt hat, ist eher konservative Gemeinde. Und da gab es auch einige Leute, die ich kennengelernt habe, die sehr gute Freunde von mir geworden sind. Vornehmlich einer, das war einer der Ältesten, der kam eigentlich ursprünglich aus einem sehr, sehr, sehr erzkonservativen baptistischen Hintergrund. Und sagen wir mal, seine und meine Position, was Musik anbetrifft, waren wirklich diametral. Das waren Osten und Westen voneinander entfernt. Aber wir waren wirklich sehr gute Freunde, wir haben uns respektiert im Herrn und wir haben uns Stunden über Musik unterhalten und Stunden aneinander vorbeigeredet. Vielleicht habt ihr es auch schon mal irgendwie gehabt, vielleicht in eurer Familie oder mit Freunden oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat es da angefangen, dass mir irgendwann mal aufgefallen ist, wir reden ständig einander vorbei, obwohl wir in unserer Theologie, in unserem Verständnis von dem, was Gott macht und wer er ist und wie er mit uns arbeitet, obwohl wir so gleich sind. Und wieso ist das so? Und da ist mir aufgefallen das erste Mal, dass wenn wir über dieses Thema reden, wenn wir über das Thema Musik reden, innerhalb von Gläubigen, die eigentlich das Gleiche verstehen, reden wir meistens über unsere eigene Meinung und nicht über die Bibel. Wir hatten in all diesen Stunden der Diskussion nicht ein einziges Mal die Bibel aufgeschlagen, um nachzuschauen, was sagt denn Gott da wirklich dazu. Und dann wollte ich diesen Fehler nicht nochmal machen und habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, okay, mal alles außen vor gelassen, was es so gibt an Büchern und Ideen und so weiter. Lass mich mal einfach mal schauen, als ob ich ein Kind wäre und noch nie etwas über dieses Thema gehört habe. Und lass mich einfach mal in die Bibel schauen und schauen, was sagt denn Gott eigentlich über das Thema Musik? Hat er überhaupt was gesagt, wenn er was gesagt hat? Und was hat er denn gesagt? Und welche Themen sind denn da, die Gott anspricht? Welche Themen sind denn werden meistens angesprochen, wenn es um das Thema Musik geht? Über was reden wir denn meistens? Über Stile, ja. Instrumente. Ja, das ist ein Großteil von dem, wenn es Streitgespräche oder wenn es Probleme in der Gemeinde gibt um die Musik, dreht sich es meistens um diese zwei Dinge, um Stile und Instrumente. Wir werden gleich sehen, inwiefern das auch Gottes Wort widerspiegelt, was er dazu gesagt hat. Und das war wichtig als Einleitung, weil ich denke, in dieser Spannung leben einige von euch und leben wir eigentlich immer in Gemeinden auch. Es ist aber für uns immer notwendig, dass wir in allen Aspekten von unserem Glaubensleben, dass wir nach Gottes Wort handeln und agieren, dass wir es wirklich kennen, dass wir nach ihm wandeln und nicht nach unseren vorgefertigten Meinungen. Wir haben Unterscheidungsfähigkeit in allen Bereichen unseres Lebens notwendig. Und das genauso auch in der Musik. Ich zitiere mal von John MacArthur aus seinem Buch über Anbetung. Da geht es nicht in erster Linie über Musik, aber über unser Leben als Anbetung. Und er sagt dort, leider müssen Christen heute in ihren Gemeinden mehr Weisheit üben als irgendwo sonst. Sei es aufgrund armseliger Predigten oder wegen falschen Grundsätzen und Gemeindearbeit. Jedenfalls leiden viele Gemeinden, weil ihnen die Fähigkeit fehlt, wahre Lehre von Irrlehre zu unterscheiden. Was die Sache noch weiter kompliziert. Viele Gläubige haben unterschiedliche Meinungen bezüglich vorrangiger Themen. Dadurch werden im Leib Christi manchmal unnötige Spaltungen verursacht. Und auch für diese Situation braucht man Weisheit, damit biblische Prinzipien und christliche Gnade sich durchsetzen können. Biblische Prinzipien und christliche Gnade, das haben wir auch nötig, wenn es zum Thema Musik kommt. Wenn wir über das Thema Musik in der Gemeinde sprechen, und das ist übrigens der Hauptfokus von den Vorträgen heute, ist es Musik in der Gemeinde. Ihr könnt mich gerne über persönlichen Musikgeschmack und wie ihr das zu Hause machen wollt, das können wir gerne drüber reden. Aber wir werden hauptsächlich hier über Musik in der Gemeinde sprechen. Ja. Ansonsten sprengt das den Rahmen heute. Und auch zu diesem Thema haben wir das natürlich nötig, uns nach biblischen Prinzipien zu orientieren. Und das ist, was wir in dieser ersten Dreiviertelstunde tun wollen. Das ist die Grundlage für das, was wir auf das, was wir später aufbauen werden. Und wie gesagt, in den meisten von unseren Diskussionen fehlt nämlich eben gerade dieser Aspekt. fehlt die biblische Grundlage, eine richtige Orientierung auf die Bibel. Hier ein kurzer Einschub. Wer von euch kann mit dem Wort Hermeneutik etwas anfangen? Hermen, wer? Was ist Hermeneutik? Wer traut sich? Okay, ich sag's einfach mal. Hermeneutik ist, ihr könnt es euch vorstellen, wir haben ja gerade über Fußball geredet. Fußball besteht aus zwei Dingen. Es besteht aus Regeln und dem Spiel selber. Ja? Gäbe es keine Regeln, wäre das Spiel sinnlos. Wenn es das Spiel ohne Regeln gäbe, wäre das auch sinnlos. Also beides bedingt sich einander. Man braucht es füreinander. Hermeneutik ist, was unsere Bibelverständnis angeht, das sind die Regeln für das Spiel. Ja, ohne diese Regeln ist das Spiel nutzlos. Aber wir tun es, wenn wir es tun. Wenn wir Fußball spielen, halten wir uns an die Regeln vom Fußballspiel. Ja, wir nehmen den Ball nicht mit der Hand und schmeißen ihn, sondern wir spielen ihn mit dem Fuß. Das ist Teil der Regel. Und so genauso beim Bibellesen. Jeder von euch betreibt Hermeneutik. Wenn ihr euch heute Morgen in der Bibel beschäftigt habt, wenn ihr sie gelesen habt, habt ihr Hermeneutik angewendet. Ihr habt die Regeln, die für euch geltend sind, angewandt auf das Verständnis von der Schrift. Die Frage ist nur, ob diese Regeln auch wirklich die sind, die wir haben sollten. Weil diese Regeln, die wir anwenden beim Bibellesen, werden ganz oft beeinflusst von anderen Dingen, von Predigten, die wir gehört haben, von Erwartungen über die Schrift und so weiter. Und so ist es notwendig, dass wir, wenn wir die Frage stellen, was hat denn Gott zu einem Thema gesagt, dass wir hier mit dem richtigen Verständnis vom Bibellesen hingehen. Ich kann nicht einfach nur meine Bibel aufschlagen, das Wort Musik suchen und dann habe ich schon alle Antworten. Nein, ich muss mich so wie mit allem anderen mit dem Kontext beschäftigen, mit der Absicht des Autors. Was hat denn Paulus im Korintherbrief geschrieben? Wieso hat er den Korintherbrief geschrieben? Und an wen hat er den geschrieben? Was war denn die damalige Situation? Wieso hat er denn gesagt, was er gesagt hat? Und das Gleiche auch mit dem Kolosserbrief oder Epheserbrief oder irgendwelchen anderen Briefen. Es ist immer wichtig, was hat der Autor damit bezweckt, damit ich die Einzelteile verstehen kann. Ich unterrichte beim Europäischen Bibeltrainingszentrum EBTC in Berlin genau dieses Fach. Ich könnte euch jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag davon erzählen. Aber ich kann euch wirklich sagen, Hermeneutik, mein Verständnis, die Brille, die ich anhabe, die Art und Weise, die Bibel zu lesen, das bedingt ganz, ganz viele Sachen. Und wenn ich wirklich diese Frage stelle, wenn ich wirklich mich hinsetze und sage, Herr, was hast du zu diesem Thema gesagt? Dann muss ich meine Brillen abnehmen, die ich so aufhabe, meine Erwartungen von der Schrift, meine ganzen Dinge, die ich vorher schon gelehrt habe. Und ich muss mich hinsetzen und sagen, ich versuche so objektiv, wie es geht, zu sein. Und lass mich von der Schrift beeinflussen. Nicht in die Schrift hineingehen und zu suchen, irgendwelche Texte, irgendwelche Verse zu suchen, die das schon unterstützen, was ich eh schon glaube. Sondern ich muss mein Glauben, mein Verständnis immer prüfen lassen, immer beeinflussen lassen von dem, was die Schrift sagt. Das ist, was eine gesunde Hermeneutik ausmacht. Ein natürliches Lesen im Kontext. Verstehen, dass es auch unterschiedliche Textgattungen gibt. Wer kann mit dem Wort Textgattungen nichts anfangen? Kennt ihr das Wort Genre? Ja, also es gibt ja, wenn ich jetzt einen Brief schreibe, das ist eine Art Genre. Ich schreibe einen Brief, das ist ein persönliches Schriftstück an jemanden. Es gibt aber auch andere Genres, zum Beispiel, ihr habt sie aus der Universität oder Schule, kennt ihr sie noch, Geschichtsbücher. Ja, Geschichtsbücher ist ein Genre. In der Bibel haben wir auch unterschiedliche Textgattungen. Wir haben ganz viel Erzähltext, drei Viertel der Bibel ist in Erzähltexten geschrieben. Erzähltexte geben einfach Wahrheiten, geben Dinge wieder, die passiert sind. Es ist eine Erzählung von Dingen, die passiert sind. Aber was Erzähltexte nicht tun, sie sind keine Lehre. Erzähltexte sind keine Lehrtexte. Sie schreiben nichts vor, sie beschreiben. Erzähltexte beschreiben, wie Dinge waren, sie schreiben es aber nicht vor. Deswegen findet ihr im Alten Testament solche Dinge wie zum Beispiel, dass von den frühen Vätern im Glauben, dass sie zum Beispiel mehrere Frauen hatten, obwohl es eigentlich ja nicht Gottes Plan ist. Es wird aber nirgendwo bewertet. Es wird nicht in dem Text gesagt, das war falsch, zum Großteil nicht, sondern es wird einfach nur beschrieben. Wir sehen in manchen Fällen, dass das natürlich zum Problem wurde, wie im Fall von Salomo, aber es beschreibt einfach nur Dinge. Und so werden wir später, wenn wir zum Thema Musik uns ein paar Texte anschauen, ist es wichtig zu wissen, das ist kein Vorschrieb, nichts etwas, was wir tun müssen jetzt als Gläubige. Aber Gott hat sein Wort gegeben, wozu? Damit wir im Glauben wachsen. Wir kommen gleich auch dazu. Jedes Wort ist von Gott eingegeben und nicht fehl am Platz. Das heißt, auch diese Beschreibungen von wie Dinge passiert sind, haben uns etwas zu lehren. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus, dass all diese Dinge, die das Alte Testament ausmachen, was Israel geschehen ist, ist für uns so gut geschehen, damit wir daraus lernen, nicht die gleichen Fehler zu machen. Das heißt, wir haben schon alleine in der Geschichte vom Alten Testament, in diesen Erzähltexten, Vorbilder von Dingen, wie wir sie nicht machen sollten. Und daraus kann man natürlich auch ableiten, wie man sie machen sollte, was Gott gefällig ist und was nicht Gott gefällig ist. Das ist der kurze Einschub zu diesem Thema, weil es wirklich sehr wichtig ist, wenn ich mich um das Thema Musik in der Bibel kümmere, muss ich mich damit auch beschäftigen, dass ich wirklich im Kontext lese, von der Bedeutung des Autoren ausgehend. Wir laufen immer Gefahr mit allen Themen in unserem Leben, mit vorgefertigten Zielen an die Schrift heranzugehen. Wir haben eine Überzeugung und eine Erwartung, die wir irgendwo gewonnen haben, und wir suchen jetzt Gottes Unterstützung. Und das, sage ich, ist der absolut falsche Weg. Egal, welches Thema es ist. Ich darf niemals so hochmütig an die Bibel herangehen und zu sagen, ich weiß es schon. Und jetzt suche ich mir nur noch Texte, die das unterstützen, was ich schon weiß. Und leider, in meiner Meinung nach, ist es zu diesem Thema Musik im Deutschen oft der Fall, dass das benutzt wird. Ich habe eine vorgefertigte Meinung aus unterschiedlichen Gründen, die auch alle gerechtfertigt sein mögen. Und ich gehe mit dieser vorgefertigten Meinung an die Schrift heran und suche mir Dinge zusammen, die meine Meinung unterstützen. Und das wollen wir eben nicht machen. Das ist, was wir heute ein bisschen machen wollen. Ich möchte euch einen ganz schnellen Überblick geben über die Stellen, die ich gefunden habe, die über das Thema Musik reden. Wenn es noch andere gibt, dann können sie gerne an mich herantragen. Und wir wollen dann nachschauen, was denn diese Stellen, die über Musik reden, was sie denn aussagen. Und schauen, wo denn Gott seinen Fokus gesetzt hat, weil da sollten auch wir unseren Fokus setzen. Nicht, dass die anderen Dinge, die anderen Themen, die man auch darüber besprechen kann, dass sie irgendwie unwichtig wären, das ist aber nur zweitrangig dann. Also, lass uns gleich mal herausfinden, was wir denn alles finden in Gottes Wort zum Thema Musik. Ich möchte aber noch mal zwei Dinge kurz, bevor wir das tun, vorausschicken. Das erste, wer kennt diesen Begriff Allgenügsamkeit der Schrift? Okay, schlagt mal eure Bibeln auf in 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist mein Make-up-Artist, der kommt immer mal wieder und... Zweiter Timotheus 3, Vers 16. Jetzt sollte ich auch noch Timotheus finden. Eine Stelle, die ihr alle gut kennt. Diese Stelle beschreibt die Inspiration der Schrift. Sie sagt aus, was die Bibel ist. Diese Stelle sagt ihm ganz grob gesagt und schnell gesagt aus, dass jedes einzelne Wort, inklusive die Grammatik und jedes Wort in seiner Bedeutung, genau von Gott so eingegeben wurde. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift, wirklich alles. Und wenn man sich hinstellt und mal ein Wortstudium macht über dieses griechische Wort alles, das ist wirklich erstaunlich. Ihr müsst gut zuhören. Dieses griechische Wort alles bedeutet nämlich alles. Ja, alle Schrift, wirklich jedes einzelne Kapitel, jeder einzelne Vers, jedes einzelne Wort ist von Gott gegeben, eingehaucht. Das ist, was im Griechischen steht. Theopneustos, von Gott eingehaucht. Es ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Vers 17, wozu? damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Dieser Vers und noch andere, zu dem kommen wir auch gleich, beschreiben die Allgenügsamkeit. Allgenügsamkeit im Deutschen ist ein wirklich ein tolles Wort, weil es beschreibt eigentlich, was es ist. Was bedeutet Allgenügsamkeit? Es ist genügsam für alles. Das heißt, Gottes Wort, es ist genügend für alle Dinge, die unser Leben betreffen. Schlag mal 2. Petrusbrief auf. 2. Petrus, Kapitel 1. Hier findet ihr einen Vers, den müsst ihr euch irgendwo rangravieren. Nicht tätowieren, bitte. Aber irgendwo rangravieren. In das eure Augenlider schreiben, damit ihr dies nicht vergesst. Weil 2. Petrus 1, Vers 3 hat ein unglaubliches Versprechen. Ein unglaubliches Versprechen. Okay, seid ihr bereit? 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns was geschenkt hat? Alles. Das ist das gleiche griechische Wort wie bei Paulus. Es beschreibt wirklich alles. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat in Herrlichkeit und Tugend. Deshalb sollen wir anfüllen. Okay, aber was sagt dieser Vers aus? Gott hat uns schon alles gegeben zum gottesfürchtigen Wandel. Es ist doch super, oder? Das ist ein unglaubliches Versprechen. Wir müssen nicht mehr herumsuchen, 50.000 Bücher bestellen, uns eine Bibliothek aneignen, die wir alle erstmal durchforsten müssen, bis wir wirklich gottesfürchtig wandeln können. Gott hat uns schon alles gegeben. Aber wo hat er uns das gegeben? Schaut euch mal den Text an. In der Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und wo finden wir denn diese Erkenntnis? Wir finden sie in der Schrift. Gottes Wort ist wirklich allgenügsam. Sie reicht aus, um alle Fragen in unserem Leben, nicht im Detail, es ist keine Shoppingliste, es ist keine 5-Punkte-Liste zu der Frage, wie finde ich meinen Ehepartner oder wo finde ich mein Haus oder lege ich Geld oder nicht Geld an und dann schlage ich die Bibel auf und da sind 5 Punkte und die muss ich abhaken. So ist die Bibel nicht. Aber sie klärt im Prinzip, durch die Prinzipien, die es lehrt, durch die Geschichte von vielen Gläubigen, lehrt es uns alles, was wir benötigen in unserem Leben. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, naja, aber was ist mit? Nein, es gibt nicht ein Aber. Es ist wirklich, alles in unserem Leben ist prinzipiell abgedeckt. Das ist, was diese Worte aussagen. Und die Frage ist jetzt, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Wenn ich wirklich sage, ich glaube das, wie wir in Großteil von den Gemeinden, wo wir herkommen, wenn wir das wirklich sagen, dass wir das glauben, dann müssen wir auch danach handeln. Und dann müssen wir auch, wenn es um das Thema Musik geht, ebenso in allererster Linie die Schrift sprechen lassen, weil sie allgenügsam ist. Ich muss sie nicht anfüllen mit Psychologie. Ich muss sie nicht anfüllen mit irgendwelchen soziologischen Studien. Ich muss sie nicht anfüllen mit irgendwelchen medizinischen Studien. Auch wenn das alles irgendwo seinen Wert hat. Aber in erster Linie muss ich mich darum kümmern, was hat denn Gott wirklich gesagt über dieses Thema? Und das ist, wenn ihr vielleicht den Rest des Tages, ja, ich weiß, nach dem Mittagessen ist immer schwierig, ich werde euch versuchen, irgendwie am Leben zu halten, aber ich musste früher, ein Teil von meinem Hermeneutikunterricht ist immer Freitagabends nach dem Abendessen gewesen, ja, das ist wirklich, es ist die Graveyard Shift oder, wo die Menschen eigentlich einschlafen. Ich muss die Leute immer am Leben erhalten. Ich werde das versuchen, mit euch zu machen. Aber wenn ihr nichts anderes mitnehmt, außer das heute, dann nehmt das mit. Dass wenn wir uns um dieses Thema kümmern, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, schau, dass du wirklich weißt, was die Bibel darüber sagt. Und renn nicht zu deinen Erfahrungen und deinen Emotionen und deinen Wünschen und deinen Träumen, wie es sein sollte, sondern kenne wirklich Gottes Wort. Und ansonsten hast du nichts zu sagen. Weil, wisst ihr, ehrlich gesagt, ist es total egal, was du glaubst über das Thema Musik. Es interessiert eigentlich nicht wirklich jemanden. Wir können uns darüber unterhalten und wir können unterschiedliche Meinungen sein. Aber wenn es zu Dingen kommt in der Gemeinde, wo wir sagen, so müssen wir alle tun, ist deine und meine Meinung eigentlich völlig egal. Außerhalb von Gottes Wort ist es egal. Weil wir müssen uns nach Gottes Wort richten, nicht nach Meinungen. Und so sollen wir alle darauf aus sein, dass wenn wir uns um dieses Thema und wenn wir uns über dieses Thema unterhalten, dass wir Gottes Wort kennen. Nicht irgendwelche Bücher von irgendwelchen anderen Männern, sondern dass wir uns erst mit Gottes Wort beschäftigen und dann haben wir auch etwas zu sagen. Das ist der erste Vorschub. Der zweite Vorschub ist, dass es Prioritäten in der Gemeinde gibt. Es gibt Dinge, die primär sind und die weniger primär sind. Es gibt Dinge, die wichtig sind und nicht so wichtig sind. Primär weiß jeder, ja? Nicht wie der Fußballer. Kennt ihr diese Fußballersprüche? Die machen ja manchmal die unglaublich tollsten Sachen. Die wollen immer in Interviews so ganz toll klingen. Er hat gesagt, ja, wir müssen zuerst schauen, dass hinten die Null steht und alles andere ist primär. So nicht. Also es gibt Dinge, die wirklich so wichtig sind in der Gemeinde, die andere Dinge etwas übertrumpfen. Nicht, dass das andere unwichtig ist, aber das ist einfach, was zuerst kommt. Und eine Sache, die in der Gemeinde wichtig ist und die uns Gottes Wort aufzeigt in der Gemeinde, ist Einheit in der Wahrheit. Einheit in der Wahrheit. Ihr alle kennt Steckenpferde, oder? Diese niedlichen Holzteile, die man sich zwischen die Füße klemmt und mit denen rumreitet. Da gibt es auch, es wird auch verwendet als ein Bild, Themen, die uns sehr wichtig sind. Man nennt sie auch Steckenpferde, ja? Und das ist eigentlich ein lustiges Bild, weil man reitet auf denen halt rum und macht sich das einen eigen. Und es gibt in der Gemeinde ganz viele Leute, die ganz viele Steckenpferde halten. Ja? Es gibt richtige Steckenpferd-Suchtanlagen, wo wirklich auf Themen rumgeritten werden, wo man sich als Experte düngt. Das Problem mit diesen Steckenpferden ist, dass sie, wenn man sie loslässt und sie nicht am Zaum hält, dass sie ganz schnell herumgaloppieren und alles Mögliche kaputt machen. Und ich möchte euch zeigen, dass Einheit in der Gemeinde eins von diesen primären Gütern ist, die wir nicht opfern dürfen für unsere Steckenpferde. Wir dürfen unsere Vorlieben, wir dürfen diese Einheit, die uns Gott gibt in der Wahrheit, nicht auf dem Altar unserer Vorlieben opfern und sagen, weil ich das so möchte, werde ich mit dir jetzt streiten über dieses Thema und ich werde mich von dir trennen, weil du nicht der gleichen Meinung bist wie ich. Das ist totaler, ich benutze jetzt mal ein nicht so gutes Wort, Schwachsinn. Es ist absolut gottungefällig, wenn ich mich wegen sekundärer Themen, wegen Themen, die für mich zwar wichtig sind, aber die nicht einheitlich fördernd sind, mich von anderen Menschen trenne und mich von ihnen abbewege, weil sie nicht der gleichen Meinung sind wie ich. In Lukas 10, Vers 27 sagt der Herr Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die zwei größten Gebote, mit denen alles zusammenhängt. Gott lieben und den Nächsten lieben. Gott lieben und den Nächsten lieben. Nicht Gott lieben und meine Vorlieben lieben, sondern Gott lieben und den Nächsten lieben. Und für ihn da zu sein, gnädig zu sein, so wie Gott dir gnädig geworden ist. In Johannes 17, Vers 20 bis 21 wird diese Beschreibung weitergeführt und detailliert. Dort sagt Jesus, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Einheit um der Wahrheit. Kurzer Einschub, es ist nicht Einheit um der Einheit willen. Es geht hier nicht darum, um Einheit, koste es, was es wolle, sondern es geht hier um Einheit im Glauben, Einheit um der Wahrheit im Kontext von dem, was die Schrift sagt. Es ist so wichtig, dass Jesus sagt, das ist, woran die Welt erkennen wird, dass es Gott wirklich gibt. So, jetzt nehmt mal die Situation zum Thema Musik, wo jeder von hier euch irgendwo ein Experte ist und es in den Gemeinden ganz viele Experten gibt. Ganz viele Leute, die ihre Steckenpferde reiten und die dann sagen, ich gehe nicht in diese Gemeinde, weil. Und ich werde nicht mit diesen Menschen irgendwas zu tun haben, weil. Und diese Menschen sind nicht im Glauben, weil. Das ist nicht Einheit um der Wahrheit willen. Ich grenze andere Menschen ab um meiner Vorlieben. Und das ist ein Problem. Ich kann anderer Meinung sein und wir müssen darüber sprechen, weil Musik, wie wir gleich noch sehen werden, ist relativ emotional und jeder von uns hat da so seine, seine Vorlieben und subjektiven Meinungen. Aber das darf nie dazu führen, dass wir uns zwischen Brüdern und Schwestern trennen. Und leider hat es das in der Vergangenheit oft genug gegeben, wo es einen Kampf zwischen der Jugend und den älteren Leuten in der Gemeinde gibt, die einen nicht mit denen können oder wie dieser Freund von mir leider mal an einem schwachen Punkt gesagt hat, der ist später Ältester geworden, nicht da, er gesagt hat, wenn ihr nicht mehr Psalmen singt, dann werde ich diese Gemeinde verlassen. Was für eine blöde Antwort. Solche Themen, so wichtig Musik in der Gemeinde auch ist und so wichtig dieses Thema auch ist, es ist nicht das Evangelium. Es ist nicht die erste Priorität. Und wenn ich ein Problem habe mit den Leuten um mich herum wegen dieses Themas, dann stecke ich erstmal zurück. Und das gilt für euch Jugendliche genauso wie für die Älteren in der Gemeinde. Wir können uns und müssen uns darüber unterhalten. Wir müssen es biblisch fundiert tun. Wir müssen es mit biblischem Wissen tun und wir müssen es mit Gnade und mit Liebe tun. Aber das darf nie das Thema werden, was uns trennt von Brüdern und Schwestern. Bitte hört das, das ist so wichtig. Okay, was ist Musik? Was ist Musik biblisch gesehen? Wir werden später im zweiten Vortrag dazu kommen, was die Eigenschaften, das Wesen von Musik ist, nämlich dass Musik Sprache ist. Seid schon darauf gespannt, das ist ein Augenöffner für mich auch gewesen. Aber wie beschreibt Gott Musik in der Bibel? Er beschreibt es auf zwei Dinge, das erste oder mehrere Dinge. Das erste ist, er zeigt auf, dass Musik schon ewig war und dass es auch ewig sein wird. In Hiob 38 lesen wir davon, dass die Engel ein Lied sangen und miteinander jauchzen. Und dort wird die Zeit beschrieben vor der Schöpfung. Das heißt, wir haben hier einen Schöpfungspunkt, wo Gott seinen Engeln erlaubt hat oder beigebracht hat, schon zu jauchzen und zu singen und Gott zu ehren für das, was er dort tut in der Schöpfung. Das ist in Hiob 38, in Offenbarung 5. Die Offenbarung beschreibt die Endzeit, das, was noch kommen wird. Dort finden wir auch wieder, dass die Heiligen miteinander singen und Gott alle Ehre geben in Anbetung. Das heißt, wir sehen in der Bibel schon eine ziemliche Bandbreite an Musik. Sie war schon immer und sie wird immer sein. Das ist der erste Punkt, den wir festhalten wollen. Wie lange habe ich eigentlich? Ich vergesse das immer auch bei uns in der Gemeinde. Es ist tödlich. Bis 45? Ja gut, solange du suchst. Zweitens wird Musik aufgezeigt, dass es den Charakter von Anbetung hat. Und bitte hört hier zu. Ich werde heute wahrscheinlich zu dem Thema nicht gut kommen. Musik ist Teil der Anbetung unseres Lebens. Es ist nicht die Anbetung. Das ist leider ein großes begriffliches Problem geworden heutzutage. Viele Leute assoziieren Anbetung mit Musik und sagen, ja, wir gehen jetzt anbeten, das heißt, wir spielen jetzt Musik. Musik ist ein Teil, ein kleiner Teil von Anbetung. Anbetung ist dein ganzes Leben. Alles, was du tust, was du denkst, was du fühlst, wie du mit Menschen redest, was du glaubst, was du nicht tust, alles das ist Teil von deiner Anbetung. Und Anbetung findet nicht nur in der Gemeinde statt. Anbetung findet statt, wenn du schläfst. Anbetung findet statt in der Schule. Anbetung findet statt, wo auch immer du bist. Du bist immer dabei, Gott zu repräsentieren und zu ehren auf mit der Art und Weise, wie du tust. Oder halt eben auch nicht. So auch in der Musik. Aber Musik und Anbetung ist nicht das Gleiche. Aber es ist Teil der Anbetung Gottes und deswegen ist es auch Teil vom Gottesdienst. In der Bibel werden unterschiedliche Eigenschaften dieser Anbetungsmusik zugeschrieben. Es gibt in den Psalmen sehen wir, dass es davon spricht, dass man sich niederbeugt vor Gott. Also eher ehrfürchtige Aktionen, die man tut, um Gott zu zeigen, dass er groß ist. Es ist Teil vom Dienen. In 5. Mose 10, Vers 12 zum Beispiel wird Musik als Teil von den priesterlichen Aktionen gehandelt. Ja, es ist Teil von dem Dienst an Gott. Wer musikalisch begabt ist, sollte nach 1. Korinther 10, 31 alles zur Ehre Gottes tun. Das heißt, wenn du wirklich musikalisch begabt bist, solltest du diese Gabe, die von Gott gekommen ist, auch zu seiner Ehre spielen und ausüben und ihm und der Gemeinde somit dienen. Es wird auch als Opfer beschrieben und noch viele weitere andere Dinge. Aber es soll alles zu seiner Ehre geschehen. Musik ist etwas, was auf Gott ausgerichtet ist. Es ist ein Geschenk und eine Gabe Gottes, die dazu da ist, um ihn wieder zu ehren und Menschen zu erbauen. Auch dazu kommen wir noch. Okay, Musik im Alten Testament finden wir in folgenden Stellen. Wir werden es nicht im Detail austreten, weil die Zeit uns fehlt. Aber wir lesen ganz viel über Singen als ein Teil von Musik im Alten Testament. Und wiederum, es ist kein Vorschreiben, ja, es ist ein Beschreiben, wie es getan wurde. Ein Großteil von dem, und zwar sind es über 100 Referenzen, finden wir im Alten Testament. Es geht um das Singen. In 2. Mose 15, Vers 1 bis 2 steht zum Beispiel: Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen und er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Also ein Großteil von dem, was wir im Alten Testament an musikalischem Preis, an musikalischem Lob finden, ist Gesang. Also es hat was mit Stimmen zu tun. Erstmal ohne Instrumente. Das gibt es auch ganz viel. Aber wir finden auch ganz viele Stellen, wo Gesang und Instrumente miteinander verbunden werden. Dort finden wir mindestens 29 bis über 40 Mal, abhängig davon, wie man es zählt, wo beide verbunden sind. Wir finden auch Stellen, wo wir herausfinden, dass Gott selber Musik verwendet, dass Gott selber jauchzt und jubelt, so in Jesaja 54, Vers 1. Natürlich, ja, alles, was wir haben, alles, was wir als Menschen tun und was wir kennen, ist von Gott gegeben. Satan hat noch nie irgendetwas Neues gemacht. Er hat noch nie irgendetwas erstellt. Er ist nicht Gott. Er ist nur ein geschaffenes Wesen. Er kann nur die Dinge, die da sind, verdrehen. Er kann aber nichts Neues machen. Das heißt, Musik ist von Gott gegeben. Es ist etwas, was er sich ausgedacht hat. Es ist Teil von seinen Eigenschaften, die er repräsentiert. Und wir sehen das hier in der Schrift auch. Jesaja 54 oder Psalm 32, Verse 6 bis 7. Aber wir sehen auch Gottes Diener, dass sie wirklich ernsthaft mit Musik umgegangen sind. So zum Beispiel in 1. Chronik, das könnt ihr mal aufschlagen und euch aufschreiben. Die nächsten beiden Stellen sind für das Alte Testament relativ wichtig. 1. Chronik 15, Vers 16 bis 29. Ich werde wirklich nicht alles lesen, nur einen Teil davon. Das ist unter David wird beschrieben, wie er den Tempeldienst organisierte. Wie er die Musik zur Ehre Gottes organisierte. Und das ist wirklich interessant. Wiederum, es ist nicht vorschreibend, es beschreibt nur, wie es war. Wir werden aber gleich bei der nächsten Stelle sehen, ob das Gott gefallen hat oder nicht. 1. Chronik 15, von Vers 16 an. Und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestimmen sollten, mit Musikinstrumenten, Harfen, Lauten und Zimbeln. Das ist nichts zum Schneiden, sondern es war ein Instrument, damit sie sich hören ließen und die Stimme mit Freude erhöben. Und dann wird beschrieben, wie er das getan hat. Er hat sie eingeteilt, er hat sie organisiert. Es gab einen Vorsänger, es gab jemand, der andere unterrichtet hat. Man achte auch darauf, dass es Leviten waren, die das getan haben. Das heißt, es waren Leute, die sich im Gesetz auskannten. Ja, das waren nicht irgendwelche dahergelaufene Leute von der Straße, die halt einen Ton halten konnten, sondern es waren Menschen, die auch im Gesetz unterrichtet wurden. Das waren die Diener an der Musik im Tempel. Sie sangen und sie spielten diese Instrumente. Die zweite Stelle, finde ich noch wichtiger, ist in 2. Chronik, Kapitel 7 und Kapitel 34, Vers 12, aber speziell Kapitel 7, Vers 1 bis 8. Das ist die Einweihung des Tempels. Und hört mal gut zu, was dort stattfindet. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Stoppt mal kurz hier. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Was bedeutet das? Wenn Gott in dem Tempel hineinkommt und in seiner Herrlichkeit präsent ist, was bedeutet das, was dort stattgefunden hat? Was für ein Anzeichen ist das? Alles war gut. Alles, was sie dort getan haben, hat Gott gefallen. Wir wissen, was Gott tut, wenn Menschen etwas tun in der Anbetung, was ihm nicht gefällt. Wer kennt Nadab und Abihu? Was ist mit denen passiert? Sie haben einen kleinen Teil in der Anbetung Gottes falsch gemacht. Und was hat Gott gemacht? Er hat sie mit Feuer aufgeleckt. Er hat sie vernichtet. Das heißt hier in 2. Chronik bei der Einweihung des Tempels, wenn Gott nun hier erscheint im Tempel in all seiner Herrlichkeit, muss ich davon ausgehen, dass das, was dort stattgefunden hat, zu seiner Ehre war. Okay, und was hat dort stattgefunden? Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als aber alle Kinder Israels das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde auf das Pflaster und beteten an und danken dem Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewiglich währt. Und der König und das ganze Volk opferten Schlachtopfer vor dem Herrn. Und der König Salomo opferte als Schlachtopfer 22.000 Rinder, 120.000 Schafe. Und so weihte der König und das ganze Volk das Haus Gottes ein. Und jetzt der nächste Vers. Die Priester aber standen auf ihren Posten und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn, die der König David hatte machen lassen, um dem Herrn zu danken, dass seine Gnade ewig währt. Während sie den Lobpreis Davids darbrachten, bliesen die Priester ihnen gegenüber in die Trompeten und ganz Israel stand dabei und so weiter. Also was dort stattgefunden hat, war der Lobpreis Davids, den wir in 1. Chronik schon gelesen haben, wie er beschrieben wird. Mit all den ganzen Organisationen, mit all den Instrumenten und all dem, was sie getan haben. Genau das hat Salomo ausgeführt. Und hat es Gott gefallen? Ja. Er hat den Tempel gefüllt mit seiner Herrlichkeit. Das heißt, die Art und Weise, wie sie es getan haben, hier können wir etwas daraus lernen, dass das zumindest Gott gefällig war. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht hingehen und sagen, dass, auch wenn mir das Wort Zimbeln nicht gefällt, dass wenn man mit Zimbeln spielt, das ist nicht Gott gefällig, das muss vom Teufel sein. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil hier ist ein Beispiel, wo es offensichtlich Gott gefällig war. Das ist eine Sache, die wir daraus lernen können. Wir können hier sehen, dass die Art und Weise, wie David den Gottesdienst organisiert hat, dass es Gott gefällig war. Ein weiteres Zeugnis, beziehungsweise ein paar Sachen, die wir noch beobachten müssen, ist, dass es Musiker gab. Ja, es gab Leute, die wirklich dafür abgesetzt waren. Und die waren auch, die konnten das auch. Ja, es war nicht nur irgendjemand, der auf die Bühne gestellt wurde, sondern die lernten wirklich voranzukommen. Es gab eine relativ große Vielfalt von Instrumenten, die dort auch beschrieben wird. Wiederum ist es nicht vorschreibend. Ja? Gott sagt hier nicht, das sind die Instrumente, nur diese Instrumente dürft ihr verwenden. Es ist beschreibend, aber mindestens diese Instrumente sind gottgefällig. Sie dienten dem Volk und Gott, die Musiker. Sie waren dem Herrn geweiht. Es gab eine Vielfalt, die stattgefunden hat. Viele Musiker, viele Instrumente. Die Musik war öffentlich, sie war gut organisiert und sie war gottzentriert. Eine weitere Sache, die wir im Alten Testament finden, die auch wichtig ist, sind die Psalmen. Und hier muss ich auch nochmal schnell gehen, die Zeit schreitet voran. Die Psalmen sind was? Das Liederbuch des Volkes Israels, oder? Das ist was Gott David aufgetragen hat. Und was finden wir in den Psalmen an unterschiedlichen Liedern? Ich glaube, wir vergessen manchmal, dass es Lieder sind, oder? Wir lesen sie, als ob das kleine Andachtsmomente sind, ja? Als ob David sie geschrieben hat, wie unser Andachtsbuch, Tag für Tag, kann ich einen neuen Psalm lesen. Das waren aber das war das Liederbuch Gottes, das war das Liederbuch für sein Volk. Und was finden wir dort? Wir finden eine Vielfalt von unterschiedlichen Arten von Liedern. Wir finden Wehklagen, wir finden Danklieder, wir finden Lobpreislieder, wir finden Lieder, die ganz speziell für ganz spezielle liturgische, also gottesdienstliche Momente geschaffen worden sind. Wir finden Gemeinschaftslieder. Wir finden ganz eine große Vielfalt von unterschiedlichen Arten und Stilen von Liedern. Wenn David voller Freude war, dann rief er zu Gott und lob und pries ihn. Wenn er verzagt war und in Not war und Seelsorge benötigte, dann drückte er das in einem Lied aus. Wenn er sündigte, dann rief er zu Gott und schrieb es in einem Lied nieder. Und das ist das Liederbuch Israels geworden. Das ist auch interessant. Was für eine Vielfalt von Inhalten wir dort finden. Ich bin ganz für und ganz wichtig, ist eins von den Prinzipien, wir werden es vielleicht in der nächsten Session mal nochmal kurz hier aufgreifen, wir werden uns ein paar Prinzipien dann anschauen, die aus diesem, was wir hier gerade gesehen haben, kommen. Eins von diesen Prinzipien ist, dass Musik, die Gott gefällig ist, wirklich gottzentriert ist. Sie hat vom Inhalt her und von der Art und Weise ihn im Fokus. Und das ist, was wir in dem Psalm auch finden. Trotz all der unterschiedlichen Vielfalt, trotz Dank, Klage, Lobpreis, finden wir immer eine Ausrichtung auf Gott. Das heißt, in allen Momenten des Lebens zeigt David, dass er auf Gott hin ausgerichtet war. Es geht nicht darum, gottesfürchtige Lieder sind nicht nur Lieder, die hochtheologisch und in den größten Worten wirklich wie eine Predigt alles ausloten. Das ist die Ausrichtung, die sie haben sollten. Es ist aber auch mal okay, ein Dankeslied zu haben, wie manche von den Psalmen kurz sind. Das ist die Art und Weise, wie David sie geschrieben hat und wie sie Gott gefallen haben. Das ist Musik im Alten Testament. Musik im Neuen Testament hat sich nicht groß geändert. Wir sehen das in unterschiedlichen Momenten. Zum Beispiel Apostelgeschichte 16, 25. Ja. Wer kommt aus dem Schwabenland hier? Brüderle, ja, super. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Wir sehen, dass David und Silas sind hier im Gefängnis. Und was tun sie da im Gefängnis? Sie singen. Sie singen Loblieder. Sie preisen Gott mit Gesang. Also Musik war wirklich für alle Lebenslagen wichtig. Sie waren im Gefängnis. Ja? Sie haben sich hier nicht beschwert, sondern sie haben Gott gepriesen. Das ist ziemlich weit weg von unserer Erfahrung. Ja? Zwei wichtige Stellen, die ihr euch aufschreiben müsst, sind dann Epheser 5. Wir schauen uns da die Verse 15 bis 21 an und Kolosser 3, Vers 16. Epheser 5. Der Epheserbrief ist wirklich ein sehr interessanter Brief. Im Kapitel 5 geht es im Groben um ein geistliches Leben, ja, wie das Leben eines geistlichen Menschen aussieht. Und es ist wirklich spannend hier zu sehen, dass Gott hier ganz speziell auch über Musik spricht, in diesem Kontext. Das ist der Kontext von Epheser 5. Wir fangen mal mit Vers 15 an. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und was ist das? Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Seid geistgeleitete Menschen, geistgeführte Menschen. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Was bedeutet es, gottesfürchtig zu leben? Nach Epheser 5. Musik ist ein Teil davon. Lobpreis. Ihm zu danken ist ein Teil davon. Es soll in diesem Kontext passieren. Es sind vier Anzeichen. Wir sollen einander reden. Wir sollen einander singen und spielen. Wir sollen Gott Dank sagen und wir sollen uns einander unterordnen. Wenn ihr Fragen zu diesen Kategorien Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern habt, könnt ihr mich später ansprechen. Es beschreibt einfach drei unterschiedliche Arten von Liedern, die wir finden. Kolosse 3, Vers 14 bis 17. Und ich muss hier wirklich sehr schnell rübergehen, weil eigentlich sind das sind hier Schlüsselverse im Neuen Testament. Wenn ihr euch mit dem Thema Musik beschäftigen wollt, müsst ihr diese Stellen beachten und müsst sie wirklich auslegen und euch wirklich damit beschäftigen. Kolosser 3, Vers 14 bis 17. Und über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen. In einem Leib, da ist wieder die Einheit, im Friede und in Liebe. Und seid dankbar. Und dann Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und du fragst, okay, wie? Paulus beantwortet das. Er sagt, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander. Okay, wir tun das jeden Sonntag, ja, wir hören eine Predigt. Vielleicht wer von euch mal Seelsorge in Anspruch genommen hat, der weiß das auch. Das ist ein Ermahnen von einem Bruder oder von deinen Eltern, ja, die gesagt haben, hey, so geht das nicht, so ist es nicht richtig im Glauben zu laufen. Und was noch, was noch? Wie sollen wir Gottes Wort in uns reichlich wohnen lassen? Singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das ist hier ein Auftrag an die Gemeinde Gottes. Das ist, was Musik in der Gemeinde machen muss. Es muss dafür sorgen, dass Gottes Wort in uns reichlich wohnt. Und hierüber würde es sich schon lohnen, allein einen ganzen Tag zu verbringen. Gottes Wort reichlich in uns zu wohnen. Und ich sage euch gleich jetzt schon mal im Voraus, einige von den Sachen, die wir heute hören an christlichen Liedern, haben hiermit ein Problem. Sie sind nicht in erster Linie dazu da, damit wir Gottes Wort reichlich in uns wohnen haben. Sie produzieren andere Dinge. Damit kommen wir zum zweiten Thema dann später. Musik als Sprache. Wenn Musik kommuniziert, immer etwas. Es soll Gottes Wort in erster Linie kommunizieren. Und wie wir das tun, werden wir dann sehen. Aber Kolosser 3, 16 ist sehr wichtig. Genauso wie 1. Korinther 14, Vers 26, wo Paulus davon spricht, dass alles in Ordnung geschehen soll, nicht im Chaos, dass unsere Sprache deutlich und verständlich sein soll. Ja, da kann man auch ganz viel praktisch ableiten für den Gottesdienst. Das werden wir dann in der letzten Session machen. Jakobus 5, Vers 13. Hier wird uns geboten, in guten Zeiten zu singen und Gott zu loben. Also Gott gebietet es sogar und sagt, okay, ihr sollt euch freuen, wenn euch gute Dinge widerfahren sind. Und dann 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Nun, wieso? Wir haben es ja gerade gelesen, 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Was hat denn das mit Musik zu tun? Da steht ja gar keine Musik drin. Ja, wenn wir das jetzt verstehen, was Paulus in Kolosser 3, Vers 16 sagt, dass die Musik in der Gemeinde dazu da ist, dass Gottes Wort in uns reichlich wohnen soll, dann hat die Musik in der Gemeinde den gleichen Charakter wie in 2. Timotheus 3, Vers 16. Es soll belehren, es soll ermahnen, es soll uns zubereiten zu jedem guten Werk völlig. Dass wir wirklich vorankommen im Leben, damit wir wachsen im Glauben. Das ist, was Musik in der Gemeinde tun soll. Musik in der Gemeinde, hört gut zu, ist nicht zur Unterhaltung da. Es ist nicht Background-Musik. Es ist nicht Aufzugsmusik. Es ist nicht, damit wir etwas machen, damit wir nur irgendeine Sphäre, irgendwelche Emotionen kreiert haben. Es ist in erster Linie dazu da, damit ihr ermutigt, ermahnt werdet und Gottes Wort in euch reichlich wohnt. Und Musik hat Gott so geschaffen, dass es unendlich gut ist, genau dafür. Es ist schwierig, um Gottes Wort auswendig zu lernen. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Mehrere Verse nacheinander, man kämpft sich durch. Aber wie oft wachst du auf und ohne dran zu denken, singst du einfach ein Lied, ein Refrain, wenn es wirklich Gottes Wort in sich trägt, hast du Gottes Wort in deinem Herzen gehalten. Worte und Musik haben einen unglaublichen Kleber, der in deinem Gehirn, in deinem Gedächtnis drin bleibt. Und deshalb ist es umso wichtiger, wenn wir wirklich gottesfürchtig wandeln wollen und in unseren Gemeinden wirklich gottesfürchtige Musik halten wollen, dass das geschieht. Dass Gottes Wort in uns reichlich wohnt, sodass wenn wir morgens aufwachen oder in der Dusche Lieder singen, dass diese auch wirklich uns ermahnen, ermutigen und zum gottesfürchtigen Wandel heranbringen. Und da muss ich leider sagen, ist es heutzutage auch nicht so gut bestückt. Nicht so gut. Okay, ich glaube, in der nächsten Session werde ich dann noch Prinzipien von diesem, was wir hier gerade gehört haben, noch kurz drauf eingehen, um das abzuschließen. Oder habe ich noch 5 Minuten? Okay. Dann machen wir das so kurz fertig, dann können wir später uns ein bisschen genauer drüber unterhalten. Prinzipien, die sich aus diesen aus diesen Versen, die wir gesehen haben, ableiten lassen, sind, dass erstens, dass Musik, gottesfürchtige Musik, gottzentriert ist. Es muss wirklich ihn im Zentrum haben. Das heißt, das, was kommuniziert wird, soll ihn verherrlichen und soll seine Größe zeigen und soll uns lehren, ihn anzubeten. Das zweite Prinzip, was wir feststellen können aus dem, was wir hier gesehen haben, ist, dass Musik vielfältig sein kann. Und auch die Formen und der Stil ist relativ vielfältig. Gott hat uns nicht einen Stil gegeben. Er hat nicht gesagt, mach das und mach das nicht. Er hat eigentlich über Stil erstmal überhaupt nichts gesagt, sondern hat, wir sehen eine Vielfalt. Ja, das heißt noch lange nicht, dass alles in Ordnung ist, dass wir wirklich alles machen können. Dazu kommen wir dann später, dann in der dritten Session. Aber erstmal sehen wir eine große Vielfalt an Menschen, an Gaben, an Instrumenten und an Stilen. Drittens lernen wir aus diesen Stellen, gerade aus 1. Korinther 14, dass Musik im Gottesdienst oder Kommunikation im Gottesdienst nie chaotisch sein darf. Es muss verständlich sein, es muss organisiert sein. Viertens sehen wir aus dem Psalm, dass gottesfürchtige Musik sehr wohl das ganze Spektrum des Menschen, emotionale Spektrum des Menschen widerspiegeln kann. Von Lob bis zum abgrundtiefen Depression, ausgerichtet auf Gott. Was mache ich denn, wenn es mir nicht gut geht? Und ich würde mal sagen, ich studiere auch noch biblische Seelsorge im Moment in Amerika und ich hatte mir überlegt, um mein Thesis Paper, was ich dafür schreiben muss, über Musik und Seelsorge zu machen. Habt ihr euch schon mal überlegt, was Musik und Seelsorge miteinander zu tun hat? Viel, oder? Wer von euch hat sich was? Gute Hausaufgaben. Gute Hausaufgaben, ja. Ja, wer von euch hat sich denn schon mal in einem wirklich dunklen Moment oder Momente, wo man entmutigt war, ermutigen lassen durch Musik? Viele von uns, oder? Musik ist wichtig für auch diesen Aspekt. Es ist das emotionale Spektrum von unserem Leben wird auch in der Schrift wieder gespiegelt und so darf das auch in der Gemeinde tun, solange es immer auf Gott ausgerichtet ist. Fünftens bringt gottesfürchtige Musik, was wir aus der Schrift herausfinden können, den ganzen Ratschluss Gottes wieder. Und das ist ein weiteres Problem. Schaut euch mal die Liederbücher an, textmäßig und inhaltsmäßig. Der Großteil davon hat mit dem Evangelium zu tun. Aber sucht mal ein Lied über den Heiligen Geist und wie er in uns wirkt. Und ihr werdet sehr wenig bis nichts finden. Sucht mal gute, ermutigende, erbauende, wahrheitsgetreue Weihnachtslieder. Ich kämpfe jedes Jahr damit. Ja, wir finden immer die gleichen. O Tannenbaum und, naja gut, das ist nicht in christlichen Liederbüchern, aber Jesu, meine Freude und all diese alten Lieder, die Bach geschrieben hat, die Choräle, die wir heute als Weihnachtslieder verwenden, von der Art gibt es nicht mehr viel. Der Großteil von der Musik, den wir heute finden, ist sehr einseitig vom Thema her. Aber die Musik, die wir, die Lieder, die wir in der Schrift finden, die decken den ganzen Ratschluss Gottes ab. Das Christi Wort soll in uns reichlich wohnen und Christi Wort ist mehr als nur das Evangelium. Es soll erbauen sein, was wir in Kolosser 3, 16 gesehen haben. Das heißt, es muss verständlich sein und es soll seine Worte wiedergeben. Siebtens soll es eindeutig christlich sein, das ist abgeleitet. Das ist vielleicht nicht etwas, was wir direkt hier rausnehmen, aber es ist abgeleitet, dass wirklich die Musik, die wir spielen, soll wirklich Gott verherrlichen. Und es soll eindeutig sein, dass es hier über den Gott der Bibel geht und nicht irgendeinen anderen Gott, also nicht Kumbaya oder irgendwelche andere Lieder. Epheser 5, 18 zeigt uns, dass gottesfürchtige Musik von gottesfürchtigen Menschen gespielt und gesungen wird. Darauf werde ich später nochmal genauer eingehen, weil das ist ein anderes Problem, weshalb wir so viele Probleme in den Gemeinden haben. Weil oft werden Menschen zu Leitern gemacht oder de facto Leitern, auch wenn sie nicht als Leiter deklariert werden, die einfach nur musikalisch sind. Aber ihr Leben ist überhaupt nicht ein Vorbild. Dazu kommen wir auch noch in der zweiten Session. Musik lehrt, das ist etwas, was wir auch lernen aus diesen Versen. Es ist etwas, es ist ein Prinzip, das auch stattfinden muss, dass Musik Lehre ist. Es kann sowohl alt als auch neu sein. Es gibt beides in der Schrift. Ja. Psalm 96 sehen wir beides, alte und neue Lieder. Und so sollten wir auch unseren Musikdienst machen. Es geht nicht darum, um alte Lieder oder neue Lieder. Es soll gar nicht darum gehen. Es soll um Inhalt gehen. Wir können aber beides tun. Ja? Beides sind nicht schlecht. Man muss sie natürlich gut aussuchen. Und es dient den Menschen und dient Gott. Das sind die Prinzipien, die wir hier herausfinden können aus den Stellen, die ich genannt habe. Vielleicht fallen euch noch andere Stellen ein. Ich habe noch keine weiteren gefunden im Moment, aber vielleicht seid ihr ja findiger als ich. Und kommt dann zu mir und wir sprechen mal darüber. Aber eine Sache, die man hier sieht, was fällt auf? Was wird hier nicht thematisiert? Es ist meistens die Sachen, über die wir heute reden, finden wir hier eigentlich kaum thematisiert. Hier geht es um Inhalt und um Menschen, nicht um Stile und Instrumente. Es geht um Inhalt und um Menschen. Diese Prinzipien bedingen Grenzen. Das werden wir auch noch sehen. Nicht alles ist gut. In der Gemeinde, und damit schließe ich jetzt diesen Vortrag, in der Gemeindemusik geht es um Allgemeingesang. Jetzt wird es praktisch. Was bedeutet Allgemeingesang? Allgemeingesang ist Chor. Es sind viele Menschen, die mit ihren Stimmen Gott preisen sollen. Aber es sind viele Menschen, die vielleicht nicht eine Chorausbildung haben. Das heißt, ich bin damit beschäftigt, als Musikleiter einen Chor von ungebildeten Stimmen zum Singen zu bringen. Wie tue ich das? Ich tue das nicht, indem ich die Musik hochdrehe, sodass ich der Nachbar nicht mehr hören kann. Wer schon mal im Chor gesungen hat, weiß, wenn du nicht gut im Singen bist oder das Stück nicht gut kennst, orientierst du dich am Nachbarn. Das ist ein Aspekt von wie Chormusik funktioniert. Ja? Wir hören miteinander, singen miteinander und tun das in der Gemeinschaft. Und das setzt schon Grenzen an die Musik. Allgemeingesang bedeutet, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die nicht musikalisch sind, wie ein Chorsänger, der ausgebildet ist, dass die Melodien einfach sein müssen. Es gibt ganz tolle Choräle, ganz tolle Lieder, da brechen sich selbst Chorsänger daran einen Zacken aus. Wir müssen da manchmal Stunden sitzen, um Bach-Choräle zu singen. Ja, früher mit der Kantorei, in der ich gesungen habe, diese Koloraturen hoch und runter, das kannst du den Leuten leider halt nicht anbieten. Ja, wir sind nicht so musikalisch. Es soll relativ einfach sein, aber nachvollziehbar. Die Menschen sollen die Melodie schnell singen können und schnell mitleben können. Und sie sollen vor allem zusammen zur Ehre Gottes singen. Und die Musik, die wir spielen, ist nur ein Diener davon. Es geht nicht darum. Okay, wir werden mehr in der zweiten Session darauf eingehen, wenn wir auf Musik als Sprache eingehen. Ich hoffe, ihr seid dann bis dahin noch alle da und hoffentlich auch wach. Vielleicht könnt ihr dann ein bisschen rumlaufen und euch fit machen dann danach, damit wir nicht einschlafen. Gut, lasst uns noch beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für die Zeit, die wir zusammen haben dürfen. Herr, wir danken dir, dass wir uns Gedanken darüber machen dürfen, über dieses schwierige und doch große Thema in unserem Leben. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Herr, dass wir wirklich darauf achten, Herr, dass wir dein Wort verstehen, dein Wort kennen, uns mit diesen Dingen beschäftigen, die du gesagt hast und sie in erster Stelle benutzen, um uns unsere Anschauung über dieses Thema, unsere Weltsicht, dass wir es aus deiner Schrift erlangen und nicht aus Büchern. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig dahin schleifen und auch gegenseitig dazu ermahnen und ermutigen, um an deinem Wort zu bleiben und nach dir zu handeln, Herr. Und hilf uns, dass wir die Unterscheidungsfähigkeit bekommen von den Dingen, die gut und die nicht so gut sind, was dieses Thema anbetrifft. Hilf uns, Herr, dass wir auch wachsam sind für die nächste Zeit, für diesen Tag, Herr, dass wir wirklich etwas mitnehmen von diesem Tag, wie wir das auch praktisch in unseren Gemeinden umsetzen können, aufbauend auf diesen Prinzipien. In deinem Namen. Amen.